Hallo und herzlich willkommen zu Wohin mit Abraham? Heute soll es um ein Thema gehen, das im aktuellen Diskurs kaum eine Rolle spielt, obwohl es doch den Konflikt zwischen Israel und Palästina ganz besonders beeinflusst und damit auch die Beziehungen in der Region. Der israelisch-palästinensische Konflikt wird weltweit vor allem ideologisch überhöht, ist davon aufgeladen. Er gilt einerseits als Symbol für antikolonialen Widerstand, als Religionskampf oder als Zeichen zivilisatorischer Überlegenheit. Dies sind alles Projektionen, die jedoch die Koexistenz und Lösungsansätze ganz besonders erschweren und Normalisierungsprojekte wie die hier viel besprochenen Abraham Accords ganz besonders kritisch sehen. Deshalb habe ich heute Tom Würdemann eingeladen. Er ist Doktorand am Zentrum für jüdische Studien an der Universität Heidelberg. In seiner Dissertation befasst er sich mit palästinensischen Intellektuellen und ihrer Perspektive auf Israel und den Zionismus. Gerade war er für einen längeren Forschungsaufenthalt in Israel und Palästina und er analysiert, wie Antisemitismus und ideologische Verhärtungen den Blick auf die Realität verstellen und Koexistenz eben unmöglich machen. Gemeinsam wollen wir sprechen über falsche Empathie, über politische Mythen und diese globalen Zuschreibungen, die wir derzeit beobachten können. Wie Friedensbemühungen davon auch blockiert werden, darüber wird Tom auch berichten. Und er wird seine inklusive Zukunftsvision mit mir teilen. Und dazu habe ich natürlich auch ein paar Fragen an ihn. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Dann sage ich ganz herzlich willkommen, Tom Würdemann. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Morgen. Schön, dass ich hier sein kann.
Tom, wir haben uns ja jetzt im Vorfeld auch schon geduzt, deswegen bleiben wir auch im Podcast jetzt dabei. Du bist ja gerade aus Jerusalem wiedergekommen, gerade erst vor ein paar Tagen. Was waren deine Eindrücke?
Ich war 2 Monate in Israel und Palästina, wo ich Forschungen für meine Doktorarbeit durchgeführt habe. Das heißt, ich habe auch den Krieg miterlebt, was zum Beispiel bei mir dazu geführt hat, dass ich dann häufiger nach Ramallah gefahren bin während des Krieges, wo es dann schön friedlich war und die Stimmung weniger angespannt und alles war offen. Was sind meine Eindrücke? Also wie üblich, ich muss zugeben, meine Vorannahme, so lange war ich noch nie dort, meine Vorannahme, mein Eindruck, der sich schon voll gebildet hatte, wurde nicht grundsätzlich verändert. Nämlich, dass die Menschen dort unglaublich lieb sind und oft unglaublich verrückte Meinungen haben zum Thema Politik, was vielleicht auch natürlich ist, wenn man seit 100 Jahren Krieg hat, auf engstem Raum zusammenlebt, was natürlich dann doch oft traurig ist, wenn man beispielsweise sich dann den Kontrast stellen muss zwischen der wunderbaren Gastfreundschaft bei einer jüdischen Familie oder bei einem palästinensischen Restaurantbesitzer und das dann kontrastieren muss mit den nicht in die Zukunft weisenden politischen Meinungen, die dann geäußert werden. Aber ja.
Diese extremen Meinungen wollen wir uns ja heute noch mal ein bisschen anschauen und haben uns da so ein bisschen die Überschrift der Ideologien gegeben. Welche Ideologien da am Werk sind, dass es auch eben, wie du sagst, zu diesen nicht zukunftsweisenden und vielleicht auch nicht lösungsorientierten Meinungen kommen kann. Welche Hauptideologien, wenn wir jetzt diesen Begriff benutzen wollen, welche beobachtest du da, die den Diskurs tatsächlich sehr stark bestimmen?
Also wenn man das mal auf der Metaebene angeht, dann würde ich sagen, die Hauptideologie ist die Überzeugung, dass man erst in Frieden leben könne, wenn es die andere Seite nicht mehr gäbe. Das ist auf beiden Seiten sehr weit verbreitet. Das nimmt unterschiedliche Ausprägungen an. Auf der palästinensischen Seite bedeutet das vor allem, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen davon überzeugt sind, dass ein Leben in Frieden und Sicherheit und Würde und Selbstbestimmung für sie erst dann möglich ist, wenn Israel nicht mehr existiert. Dass der Zionismus als Bewegung das dauerhafte und auch unveränderliche Ziel habe, Palästinenser zu unterdrücken und zu vertreiben, um sich ihr Land anzueignen, wie das in der Vergangenheit schon so gewesen sei und derzeit auch weiter so laufe. Und dass man deshalb daher nur frei atmen könne, wenn es den Zionismus und wenn es damit dann Israel nicht mehr gäbe, was das dann bedeutet. Das ist von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich. Das ist das eine. Und auf der israelischen Seite ist die hauptsächliche Ausprägung weniger sozusagen, weniger dieser Wunsch, die andere Seite möge in dieser Hinsicht verschwinden, als eher der Wunsch danach, die andere Seite möge still sein. Es geht darum zu sagen, wir können erst in Frieden und erst in Sicherheit leben, wenn die palästinensische Bevölkerung oder auch, das wird dann auch oft auch gerne auf die arabische Bevölkerung Israels zum Beispiel ausgeweitet, wenn diese Menschen keinerlei Hoffnung haben, jemals irgendeine Form von politischer Selbstbestimmung oder politischem Mitspracherecht ausüben zu können. Erst wenn alle Macht im ganzen Land ausschließlich von Juden ausgeht, dann können die Juden hier in Frieden und Ruhe leben, denn sonst werden sie uns immer töten. Ich habe das jetzt sozusagen überspitzt für beide Seiten, aber das sind, glaube ich, das wird auch oft gar nicht so offen formuliert, aber das sind, glaube ich, unterliegende Strömungen, an die Menschen oft glauben. Und das ist, wie gesagt, meiner Ansicht nach am ehesten zu erklären oder auch am einfachsten zu erklären durch die Polarisierung, die eben so ein ethnischer Konflikt erzeugt. Es führt dazu, dass es sind zwei polarisierte ethnische Blöcke sozusagen, also die israelischen Araber stehen noch irgendwo dazwischen, die sich gegenseitig auch sehr, sehr kohärent, sehr, sehr kompakt als Feinde wahrnehmen. Und weswegen man davon ausgeht, alle von der anderen Seite sind eine potenzielle Bedrohung für mein Leben, aber gleichzeitig ist man auf engstem Raum. Deswegen kann eine Beendigung dieser Bedrohung nur durch relativ extreme Maßnahmen überhaupt vorgestellt werden, weil die andere Seite ist ja allgegenwärtig.
Genau, und vielleicht gehen wir da noch mal ein wenig in die Tiefe. Du hast es ja jetzt beschrieben, dieser Antizionismus, den du beschreibst, also wirklich diese Idee, dass es in dieser Form Israel nicht geben soll. Und der wird natürlich, würdest du mir zustimmen, der wird noch befeuert zusätzlich von einem auch Antisemitismus. Oder wie würdest du das Verhältnis zwischen diesen beiden tatsächlich beschreiben?
Das ist zunächst einmal, also das ist eine relativ komplizierte Frage. Denn ich würde sagen, eine der ersten Sachen, die man nicht tun sollte, wenn wir uns diesen Konflikt anschauen, ist insbesondere die Meinungen von Menschen, die am Konflikt selber teilnehmen, auf diese einfachen ideologischen, in diese ideologischen Lager zuzuordnen oder unsere gängigen Begriffe von Rassismus und Antisemitismus im Sinne eines Ressentiments oder einer Vorurteilsstruktur oder einer welterklärenden Verschwörungstheorie auf die Menschen dort anzuwenden, weil ich schon das Gefühl habe, die Meinungen, die die Menschen dort übereinander haben, die negativen Meinungen, wenn sie eben negativ sind, kommen viel mehr aus der persönlichen Erfahrung, aus der Erfahrung von Familie, Gemeinschaft, Individuum, sind dadurch negativ geprägt als notwendigerweise aus einer politischen Ideologie, was aber nicht heißt, dass die Ideologien keine Rolle spielen. Wie können wir das sagen für den Antisemitismus? Also ich würde sagen, dass der Antisemitismus als einer Theorie, die man vielleicht sehr, sehr plump zusammenfassen kann, als die Vorstellung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn es die jüdische Macht nicht mehr gibt. Ja, also die Vorstellung von den Juden als einer Gruppe, einer Macht, einer Bewegung, die einer besseren Welt eigentlich grundsätzlich entgegensteht. Das ist eine uralte Idee, die ursprünglich vor allem mal aus dem frühen Christentum stammt und dann später in der europäischen Aufklärung säkularisiert wurde, dass diese Idee beispielsweise doch politische Vorstellungen von der Zukunft, von einer positiven, von einer besseren Zukunft auf der palästinensischen Seite in der Vergangenheit stark geprägt hat. Also die Vorstellung, warum kann es keinen Kompromiss geben mit den Zionisten, warum kann es keinen Frieden geben mit Israel, das hat eben damit zu tun, dass die Überwindung sozusagen von der jüdischen Macht eine Grundbedingung ist, um überhaupt eine friedlichere und bessere Zukunft zu haben. Das folgt sozusagen hier einer narrativen, also diese narrative Struktur können wir in der Geschichte des palästinensischen Nationalismus immer wieder wahrnehmen. Und das prägt natürlich das politische Denken von Intellektuellen ausgehend, von politischen Führern ausgehend, prägt natürlich Menschen, auch wenn sie das selber so gar nicht direkt wahrnehmen oder auch Wissen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sagen würde. Aber an sich, also wenn mir wenn ein Palästinenser mir gegenüber in sehr negativen Worten von den Juden spricht, dann ist Antisemitismus, so wie wir das verstehen, tatsächlich doch eher hinten angesiedelt von dem, woran ich dabei denke. Als erstes denke ich dann an den Krieg und an die konkrete Folgen, die Krieg nun mal auf Menschen und ihre Psyche hat.
Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass wir natürlich versuchen, das in irgendeiner Form zu verpacken, zu sortieren. Und vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber sprechen, welche persönlichen Erfahrungen du da beobachtest, welche Dinge in den Familien, das, was du gerade sagst, wo du dann sozusagen eher sagst, das ist der Grund für eine Abwehr von allem, was Israel ist, alles, was Juden und Jüdinnen tun. Was beobachtest du da? Auf was fußt das dann?
Ich kann, glaube ich, ein Beispiel geben, geht auf eine Erfahrung zurück, die ich schon im Februar gemacht habe, als ich das letzte Mal da war und als ich mich mit Palästinenserinnen und Palästinensern, die sich eigentlich in einer Friedensinitiative für Zusammenleben mit Israels engagieren, über die Hamas und über den 7. Oktober geredet habe. Aber das hat sich dieses Mal eigentlich generell wieder, also sozusagen, ich habe wieder ähnliche Gespräche geführt. Und zwar, dass sie eben an erster Stelle darauf gucken müssen, auf politische Zukunftsvisionen. Und dass das der hauptsächliche Ort ist, wo politische Ideologie sich hier äußert. Ja, dass Wut und Hass nicht der erste Ort ist, wo sich Ideologien äußern. Weil Wut und Hass sind oft einfach durch die Situation, durch die Realität bedingt. Das bedeutet also, wenn ich mich beispielsweise mit Palästinensern unterhalte, Leuten, denen ich sehr, sehr glaubhaft abnehme, dass sie sich tatsächlich für ein friedliches Zusammenleben interessieren und sie trotzdem den 7. Oktober in irgendeiner Weise rechtfertigen, dann schockiert mich das erstmal gar nicht und dann ist das in gewisser Weise auch als eine, man könnte sagen, emotionale Reaktion auf ihre Erfahrungen mit Israelis, ihre Erfahrungen mit der israelischen Besatzung im Westjordanland beispielsweise, relativ gut nachvollziehbar. Wie meine ich das? Ich meine das so, wenn man fast jeden Tag in eine Situation kommt, in der es letztendlich der Willkür eines israelischen Soldaten obliegt, ob man jetzt erschossen wird oder nicht, auch wenn das in der Realität relativ selten passiert, aber es ist faktisch trotzdem dauerhaft dieses Element der Willkür und der absoluten Kontrolle da, wenn man Israelis auch nur als Soldaten überhaupt kennt oder meinetwegen als Siedler, als teilweise gewaltbereite Siedler, weil die nicht gewaltbereiten Siedler kommen ja viel, viel weniger in täglichen Kontakt mit Palästinenserinnen und Palästinensern, dann ist die Vorstellung, dass der 7. Oktober vielleicht brutal war, aber doch irgendwie eine gerechte Rache erstmal sehr, sehr naheliegend. Also dass Leute sagen, natürlich war das nicht schön, aber wir erleben hier jeden Tag nicht schöne Dinge, jetzt fühlen sie einmal, was wir fühlen. Diese Betrachtung halte ich erst einmal für menschlich relativ nachvollziehbar. Das Problem ist allerdings, und das ist ja gerade der Punkt, wo wir Ideologiekritik betreiben müssen, ist die Vorstellung, die eben bei vielen Palästinenserinnen und Palästinensern, die ich kenne, auch verbreitet ist, zu sagen, dass diese Wut oder dieses Bauchgefühl nicht etwas ist, was man verarbeiten und also was man vielleicht psychologisch verarbeiten und dann politisch überwinden muss, sondern dass diese Wut letztendlich Teil der Lösung sein muss. Ja, also dass diese Wut den Palästinensern hilft, Widerstand zu leisten gegen Israel, gegen die Besatzung und letztendlich diese Wut auch den Palästinensern die Kraft verleihen wird, den Konflikt für sich zu entscheiden. Und das ist ein Glaube, der kommt aus politischen Ideologien. Der kommt beispielsweise aus dem Islamismus, der den Menschen sagt, wenn sie nur im Glauben festbleiben, wird Gott ihnen den Sieg eines Tages schenken. Oder der kommt auch aus der globalen Linken, die sagt, das einzige Mittel, mit systematischer Unterdrückung umzugehen, ist die Revolution der Unterdrückten gegen die Unterdrücker und die vollständige Überwindung der Unterdrücker. Also das sind ideologische Blaupausen, die den Menschen im Grunde sagen, wie die bessere Zukunft kommen könnte in einer sehr schwierigen Situation. So drücke ich das stark vereinfacht aus. Mhm. Und an der Stelle ist beispielsweise der Einfluss von Ideologien, zum Beispiel auch antisemitischen Ideologien, die eben davon ausgehen, mit einer jüdischen Macht kann man gar keinen Kompromiss schließen. Eine jüdische Macht kann man nur überwinden. Der ist dort auf jeden Fall gegeben. Das würde ich sozusagen zur palästinensischen Seite sagen. Ich habe natürlich auch viele Eindrücke zur israelischen Seite gemacht.
Zu der kommen wir auf jeden Fall noch einmal zurück, weil einem ja dann auch schon auffällt, wenn wir diese Bilder sehen, gerade aus Palästina, die wirklich sozusagen jeder Würde entbehren, die Essensvergabe unter Beschuss, natürlich auch die humanitäre Situation. Ich würde jetzt sozusagen mal fragen, ob es nicht dann doch auch extrem ideologisch betrieben wird, dass dann die ganze Gegenwehr, die ganze Wut und der ganze Hass sich nur auf Israel in dieser Form dann bezieht. Weil es natürlich auch Nachbarländer gibt, die sich ja zum Beispiel dann auch aus diesem Konflikt rauslassen. Ägypten, die das auch die Grenzen nicht geöffnet hat. Auch die direkten Nachbarn, natürlich die Palästinenser, die jegliche Hilfe auch versagen. Also ist es nicht auch extrem ideologisch, dass man da sozusagen auch den ganzen Hass eigentlich auch dann wieder nur auf Israel projiziert?
Also die Sache ist natürlich, Ägypten tötet halt die Menschen in Gaza nicht. Und im Ägypten hat auch die Hilfslieferung tatsächlich nicht behindert. Ägypten hat die Grenze dicht gemacht für Menschen, die fliehen wollen. Das stimmt. Und Ägypten hat in den vergangenen Jahrzehnten, also die haben dort zum Beispiel, was relativ wenig bekannt ist, in Rafah, in der Stadt Rafah an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, da gab es mal eine ägyptische Seite, die wurde von Ägypten platt gemacht, um die Grenze leichter kontrollieren zu können, was wiederum auf Abkommen mit Israel letztendlich auch mit zurückging, eine sehr komplizierte Situation. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass beispielsweise die ägyptische Diktatur mit ihrer eisernen Hand gegenüber der eigenen Bevölkerung tatsächlich es bisher auf wundersame Weise geschafft hat, der Verantwortung, die sie selber für das Ganze trägt, in der öffentlichen Meinung der Welt, aber auch der arabischen Welt weitgehend zu entkommen, was ziemlich skandalös ist. Andererseits ist es aber natürlich auch wirklich so, Ägypten ist nicht der aktive Kriegsteilnehmer und Ägypten wird überall als Vasall von den USA und Israels wahrgenommen. Ja? Also Ägypten ist abhängig von den USA und die ägyptische Regierung versucht innerhalb von diesem Rahmen alles zum eigenen Machterhalt zu tun. Dazu gehört eben auch eine Kooperation mit israelischen Sicherheitsinteressen. Aber das erste Ziel der ägyptischen Regierung ist der Selbsterhalt und dafür wäre es nicht förderlich, wenn die Menschen aus Gaza nach Ägypten fliehen und deswegen lässt man sie nicht rein, außer wenn sie zigtausend Dollar für einen Schmuggler bezahlen können. Das ist sehr skandalös. Dass die Menschen in Gaza jetzt allerdings nicht an erster Stelle auf Ägypten gucken, sondern an erster Stelle auf Israel, finde ich relativ verständlich. Was eher ideologisch ist, und das ist, da kommen wir zu deinem Punkt, also hier wieder, diese Reaktion finde ich nicht besonders ideologisch. Ägypten tötet die Menschen in Gaza nicht. Was schon eher ideologisch ist, ist, dass relativ wenige Leute dieses Spiel, das viele arabische Regierungen spielen, dass sie nämlich eigentlich ausschließlich zum Selbsterhalt, dass es ihnen ausschließlich um Selbsterhalt geht und dass sie gegenüber menschenrechtlichen Anliegen oder auch den Anliegen der palästinensischen Sache oder der Palästinenser, das natürlich rhetorisch immer sehr hochgehalten wird, extrem gleichgültig sind. Das merken ja die Menschen. Das wird dann allerdings eben meistens oft zurückgeführt auf amerikanischen, israelischen Einfluss direkt, ja. Also auf sozusagen eine Kontrolle durch den Westen oder durch Israel und eben weniger auf das zynische Selbstinteresse von diesen diktatorischen Regierungen, die alle ein Interesse daran haben, das Thema Palästina zum Eigennutz auszubeuten. Also beispielsweise die ägyptische Regierung hat damit natürlich auch sehr gut Geld gemacht, dass sie seit Jahrzehnten sagen können, ja, also wenn wir hier nicht mehr mit der eisernen Faust regieren, dann wird Israels Grenze unsicher sein. Und damit kann man bei den USA ganz gut, bei den USA an Geld kommen, mehr oder weniger. So platt ist es. Und dass diese Struktur, ja, also dass die palästinensische Sache eine ausgenutzte ist in der arabischen Welt, das findet tatsächlich zu wenig Beachtung, glaube ich, ja.
Ja. Auf einen Punkt wollte ich noch eingehen, den du kurz erwähnt hast, dass diese palästinensische Sache, also wirklich die Rechte der palästinensischen Bevölkerung, ja auch Menschen weltweit mobilisiert, schon immer eigentlich mobilisiert hat, muss man sagen, und jetzt gerade ja ganz, ganz besonders eine globale Mobilisierung gerade vieler progressiver, linker Menschen weltweit, die sich da tatsächlich extrem engagieren, extrem hineinversetzen auch in diesen Kampf. Wie erklärst du dir das, dass die Menschen da in Berlin, New York, an den Unis sich da tatsächlich so ja, hineinbegeben?
Das ist auch wieder eine sehr schwierige Frage. Warum ausgerechnet dieser Konflikt? Ich glaube, dafür können wir vier Gründe identifizieren. Diese vier Gründe oder vielleicht sogar fünf Gründe, die ich dafür mal versucht habe zu identifizieren, warum das Thema Israel global so unglaublich überrepräsentiert ist, sind Nationalismus, Religion, Geografie, Antisemitismus. Also zunächst einmal an erster Stelle mobilisiert hat Palästina in der arabischen Welt selbst, wo es als ein Gegenläufer zur globalen Welle der Dekolonisierung gesehen wurde. Ja, das hat auch dazu geführt, dass in vielen gegen den westlichen Kolonialismus gerichteten Ideologien, Denkschulen Israel geradezu zum Supersymbol des westlichen Kolonialismus wurde, gerade weil man sagt, Israel ist nicht einfach westlicher Kolonialismus. Israel ist westlicher Kolonialismus in der Phase seiner Auflösung, also ein Gegenläufer zu dieser Befreiungsbewegung, ein erneuter westlicher Imperialismus und daher sozusagen der größte Skandal von Kolonialismus. Ja, zweitens, Religion. It's all about the real estate, hat der Harvard-Professor Derek Penzer dazu mal gesagt. Palästina, Israel-Palästina ist der Ort von drei Weltreligionen, die dort alle zusammenstoßen. In Jerusalem haben wir heilige Stätten von Juden, Christen und Muslimen. Und daher ist das, ich habe auch mal mit jemandem geredet, einem gläubigen Christen, der gesagt hat, dieser ganze Konflikt bestätigt irgendwo auch die abrahamitischen Religionen. Diese Weltreligion ist besonders und sie funktioniert nicht nach den gleichen Gesetzen, bestätige für ihn sozusagen auch irgendwas, er hat das so ein bisschen im Scherz gesagt, so halb die Worte der Bibel. Gleichzeitig, Punkt 3, Geografie. Palästina ist aus geografischer Sicht einerseits ganz nah am Suezkanal und war damals eine strategische Weltgegend, in der verschiedene Mächte unbedingt Einfluss erlangen wollten und dafür bereit waren, auch komische und verrückte Sachen zu tun. Also man darf nicht vergessen, einer der Gründe, warum die Briten den Zionismus in seinen Ursprüngen, also zur Zeit der Balfour Declaration, unterstützt haben, lag daran, dass sie sich davon einen Klienten erhofften in der Nähe des Suezkanals, um den Seeweg nach Indien abzusichern. Das war eine absolut relevante Überlegung, aus deren heute der moderne Staat Israel entstanden ist, nämlich dieser Plan des britischen Außenministeriums. Gleichzeitig ist Palästina quasi die Landbrücke der arabischen Welt von West nach Ost in der imaginierten Geografie des arabischen Nationalismus und auch des Pan-Islamismus im 20. und 21. Jahrhundert. Daher ein Bindeglied zwischen zwei Hälften der islamischen oder arabischen Welt, was auch sehr, sehr relevant ist. Dann viertens, ich würde sagen, Antisemitismus und Philosemitismus, also die insbesondere nach der Shoah in zwei polarisierte Hälften gespaltene ideologische Vorstellungen, nach denen sozusagen das jüdische Volk quasi ein der Protagonist der Weltgeschichte sei, entweder als Übeltäter, also als Täter, oder auch als Opfer. Also das alles, was sozusagen die Juden betrifft, mit einem unglaublich durch das Vergrößerungsglas betrachtet wird. Ich habe dazu ein sehr gutes und eigentlich sehr simples Beispiel, glaube ich. Man hört ja relativ oft in Deutschland von großen Freunden des Staates Israels, wie könne es denn sein, dass die humanitäre Katastrophe in Gaza so viel Aufmerksamkeit finde, während der vergleichbare Bürgerkrieg im Sudan von niemandem betrachtet wird. Das stimmt auch, aber das Gleiche kann man natürlich auch umdrehen. Wenn das stimmt, wenn wir statt Gaza doch uns besser den Bürgerkrieg im Sudan anschauen sollten, wie viel Aufmerksamkeit hätten wir dann dem 7. Oktober schenken sollen? So ungefähr gar keine, weil der war ja viel kleiner. Es funktioniert nicht, dieses Spiel mit der erhöhten Aufmerksamkeit einseitig zu spielen. Das funktioniert auf jeden Fall zweiseitig, dass wir hier global die verschiedensten Milieus haben. Linke, Muslime, Anhänger der Russland- und Iran-Achse, der sogenannten, also die man heute immer noch so nennt, der dritten Welt sozusagen als antiimperialistische Ideologie. Auf der anderen Seite konservative Christen, konservative und Rechte im Westen generell, indische Nationalisten, den arabischen Golf, auch zunehmend afrikanische Christen, die sich für Israel einsetzen. Dieser Konflikt polarisiert enorm und ein Kernbestandteil davon ist eben die ideologisch aufgeblasene Rolle, die das jüdische Volk sozusagen im Gedächtnis oder im kulturellen Bewusstsein der Welt einnimmt.
Und das ist etwas, was wir ganz stark, glaube ich, gerade beobachten und was wir aber in der Debatte hier oft versuchen, auch, glaube ich, ein bisschen zu vermeiden, ist wirklich in dieser progressiven linken Bewegung diesen Antisemitismus tatsächlich uns genauer anzusehen, weil er uns ja auch wie ein kleiner oder sehr großer Widerspruch vorkommt. Also eigentlich diese linke Idee, stark gegen Rassismus zu sein, stark eigentlich gegen jede Form von Aggression gegen Minderheiten, eben eigentlich diese Idee vorantreibend, aber dann doch in Teilen stark antisemitisch geprägt.
Ich würde sagen, dass es tatsächlich so etwas wie das Phänomen des linken Antisemitismus gibt. Das ist allerdings etwas komplizierter und ich glaube, dass sehr, sehr viele Analysen, die davon gemacht wurden, der Sache nicht so ganz gerecht werden. Insbesondere, weil man sich in Deutschland leider, also viele Leute sich darauf versteifen, das vollkommen nichtssagende Wort Judenhass zu verwenden, auch um linken Antisemitismus zu beschreiben. Dabei glaube ich, dass Antisemitismus eigentlich mit dem Wort Judenhass sehr, sehr unzureichend beschrieben ist. Man kann auch sehr antisemitisch sein, ohne die Juden überhaupt irgendwie zu hassen. Also, was ist linker Antisemitismus? Ich würde sagen, der Hauptpunkt hierbei ist, dass Antisemitismus und Rassismus zwei verschiedene Dinge sind. Und dass linkes Denken einem bestimmten Prinzip folgt. Und dieses Prinzip des linken Denkens äußert sich sehr, sehr unterschiedlich gegenüber dem Antisemitismus und gegenüber dem Rassismus. Die ideologische Kernmaxime von linkem Denken ist eigentlich die Idee der Gleichheit aller Menschen. Das ist so ein bisschen das Kernideal von linkem Denken. Wie verhält sich jetzt dieses Kernideal zum Thema des Rassismus und zum Thema des Antisemitismus? Der Rassismus ist, also rassistische Ideologien sind meistens sehr, sehr offen und sehr, sehr klar nicht vereinbar mit diesem Ideal der Gleichheit aller Menschen, weil rassistische Ideologien ja normalerweise gerade eine Hierarchie schaffen wollen oder behaupten, dass die Hierarchien unter den Menschengruppen, meinetwegen auch Kulturen, sogenannten Rassen, natürlich sein und aufrechterhalten werden müssten für eine Harmonie der Welt oder auch einfach für das Eigeninteresse. Ja, Menschen sind nicht gleich und wir sollten sie auch nicht gleich behandeln. Der Antisemitismus dagegen, der moderne Antisemitismus, funktioniert anders. Der moderne Antisemitismus geht nicht an erster Stelle davon aus, dass die Juden auf einer niedrigeren Hierarchiestufe stehen, sondern der moderne Antisemitismus geht davon aus, dass die Juden gerade auf einer höheren Hierarchiestufe stehen, dass sie nämlich eben diejenigen sind, die ungerechte Hierarchien, ungerechte Machtverhältnisse in besonderer Weise gestaltet hätten oder aufrechterhalten würden und dass man daher zur Gleichheit der Menschen gerade eben die Juden oder ihre Macht, nicht die Juden, sondern eher die jüdische Macht, bekämpfen müsse. Und daher, das ist mit linkem Denken viel kompatibler. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum linke Narrative über Israel, die gar nicht immer falsch sein müssen, und antisemitische Narrative über die Juden gut zusammenkommen können. Eine klassische antisemitische Sicht auf die Juden ist, dass man den Juden unterstellt, sie würden alle Macht und alle Ressourcen monopolisieren wollen. Ja, also zum Beispiel ein klassischer antisemitischer Topos im Deutschen Kaiserreich war, dass die Juden quasi ein Staat im Staate Deutschland bildeten und dass sie es geschafft hätten, die Macht und die Ressourcen in Deutschland zu monopolisieren, was ja eigentlich ungerecht sei, weil die Juden seien gar keine wirkliche Nation und sie hätten Deutschland sozusagen parasitisch infiziert. Wenn wir jetzt allerdings einen tatsächlichen jüdischen Nationalstaat haben, der real existiert oder ein jüdisches Projekt, einen Nationalstaat zu kreieren, dann haben wir tatsächlich eine jüdische politische Bewegung, die eine Tendenz hat, Macht und Ressourcen zu monopolisieren, wie jeder Nationalstaat. Diese Analyse ist erst einmal nur eine tendenziell staatskritische linke Analyse, die den Nationalstaat als solches dafür kritisiert, dass er Grenzen schafft, dass er Militär aufbaut, dass er Kontrolle über das Leben des Individuums ausübt, über Dinge wie Personalausweis oder Wehrpflicht und die den Staat daher sozusagen als eine kalte, unbarmherzige Machtmaschinerie sehen. Ja, nun ist der antisemitische Vorwurf an die Juden eben immer gewesen, sie hätten in besonderer Weise als zerstreutes Volk durch geheime Machenschaften sich so eine kalte Machtmaschinerie aufgebaut. Wenn wir jetzt allerdings uns den Staat Israel anschauen, dann kann man sehr leicht erkennen, wie Leute auf die Idee kommen könnten, das wäre eine kalte, unbarmherzige Machtmaschinerie, was aus einer dezidiert linken Sicht meiner Sicht nach eben auch gar keine falsche Position ist. Es ist eben eine Position, die auf alle Nationalstaaten erstmal zutrifft. Und wir sehen dann allerdings, wie diese beiden Narrative zusammenlaufen können. Ja, wie diese beiden Narrative sich vereinen können. Eine durchaus sinnvolle linke Kritik des Nationalstaats und ein antisemitisches Gerücht über die Juden kann sehr, sehr ähnliche Formen annehmen, wenn wir eben einen jüdischen Nationalstaat haben. Ich habe das mal so ausgedrückt. Ein jüdischer Staat, der Staat Israel, muss notwendigerweise dem ähneln, was die Antisemiten immer über die Juden sagen. Und ich sage eben nicht wegen dem Zionismus oder wegen der israelischen Regierung, sondern notwendig, weil die Struktur von Nationalstaaten, insbesondere Nationalstaaten, die in lange Kriege verwickelt sind, natürlich notwendigerweise so aussehen muss. Ja, also dann muss es Macht, Monopol, Gewalt, solche Dinge sind dann ganz automatisch vorhanden. Und was eben in Bezug auf die sehr machtlose jüdische Diaspora ein paranoides Gerücht war, ist bezogen auf den Staat Israel einfach eine nüchterne Analyse. Und die Frage ist nun eben, wie analysiert man das im Sinne einer Staatskritik meinetwegen aus einer linken Perspektive, die das als Strukturmerkmal von Nationalstaaten sieht, oder in einem antisemitischen Sinne, der eben sagt, dahinter steckt ein unvergleichlich bösartiger Wille, ja, der mit nichts anderem verglichen werden kann. Und da gehen wir dann eben in etwas, was ich oft als Form von linkem Antisemitismus bezeichnen würde.
Was ja an deiner Erklärung jetzt auch hilft, ist, glaube ich, ein bisschen diese Idee, wie wir in dieser Debatte auch drumherum kommen, wenn wir über diesen linken Antisemitismus sprechen, dass man dann sozusagen in das Horn eigentlich der Rechten bläst, die das ja auch versuchen, gerade ein bisschen so zu konstruieren. Das hilft natürlich, da eine große Differenzierung herzustellen und einfach natürlich zu sagen, dieser Antisemitismus ist natürlich eine Ideologie, wie sie weltweit in die verschiedenen Strömungen, Lager, Richtungen gewirkt hat.
Also ich würde an dieser Stelle nochmal sagen, es ist wirklich wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie wirkmächtig leider, und ich muss zugeben, ich bin da selber persönlich relativ fassungslos, was passiert, was für eine Übernahme der globalen Linken durch solche Narrative wir sehen. Also wir sehen in der globalen Linken eben nicht, dass Leute sagen, ich hasse Juden oder ich möchte Juden angreifen. Wir sehen auch, das muss man ganz klar sagen, die Anschläge, die verübt wurden gegen jüdische Einrichtungen in den USA jetzt in den letzten Monaten, das war beides Male gegen klar als pro-israelisch erkennbare Personen oder Einrichtungen. Aber, und das ist jetzt gerade der Punkt ist hier eben nicht zu sagen, alle Linken hassen Juden. Der Punkt ist zu sagen, Linke sind in einer ideologisch verblendeten Weise zum Schluss gekommen, dass der Staat Israel die ultimative Verkörperung vom Bösen, vom imperialen, vom kolonialistischen Bösen ist und dass diese Situation nur gelöst werden kann durch die befreiende Niederwerfung des Bösen und den Sieg des Guten, also eine im Grunde auch mit Erlösungsfantasien aufgeladene Vorstellung. Und auch hier sehen wir wieder, ja, die Erlösungsfantasie, ja, dass das Gute siegen muss und das Böse niedergeworfen werden muss, abgesehen davon, dass das in jedem Film erzählt wird. Die hat einerseits natürlich eine ganz klare Wurzel in marxistisch-leninistischen Ideen davon, wie Geschichte sich verändert. Also wenn man Wladimir Lenin gesagt hätte, du kannst doch mal einen Kompromiss mit dem russischen Zar schließen, dann hätte der einen doch sehr verärgert angeschaut. Hoffentlich nur das. Also die Vorstellung, dass eben der Fortschritt der Menschheit zum Besseren nur kommen könne durch die Niederwerfung des Bösen, ist einerseits etwas, was uns in marxistisch-leninistischer Theorie andauernd begegnet sozusagen. Also das ist ein vollkommen selbstverständlicher politischer Gedanke da, der wie gesagt eigentlich auch unserem allgemeinen Verständnis natürlich überhaupt nicht widerspricht. In Bezug auf die Nazis würden wir das alle ja auch sagen. Und wie gesagt, in Filmen sehen wir das Gleiche ja auch immer wieder. Auf der anderen Seite ist es eben diese Idee der Welterlösung durch das Ende der jüdischen Macht, eine kulturell sehr, sehr einflussreiche Idee, die aus dem modernen Antisemitismus entstammt, der schon immer einen großen rechten, einen früher viel kleineren linken Flügel hatte. Dieser wurde übernommen durch ganz viele sogenannten Ideologien der Dritten Welt, insbesondere den arabischen Nationalismus und den Islamismus, die auch zum Schluss gekommen sind, dass die Utopie der islamischen Einheit, die Utopie der arabischen Einheit dann kommen kann, wenn die jüdische Macht, wenn Israel niedergeworfen wird. Also die Narrative haben sich da sozusagen verflochten. Wir sehen auch, die haben strukturelle Ähnlichkeiten. Und wenn man dann keine Antisemitismuskritik mehr hat, dann gehen sie ineinander über und sind kaum noch voneinander zu trennen. Weil, wie gesagt, ich möchte nochmal wiederholen, eine sehr, sehr scharfe linke Kritik des Staates Israels, seiner Gründungsgeschichte, seiner Politik, auch seiner staatlichen Verfasstheit, seiner ethno-tribalen Verfasstheit, ist alles vollkommen okay, finde ich. Und da bin ich auch sehr, sehr schmerzbefreit und das mache ich auch selber gerne mal. Nur diese Übernahme von bestimmten Ideen der Welterlösung durch die Überwindung des Staates Israels, der Idee vom Staat Israel als größtem Symbol sozusagen für Unrecht auf der Welt, wo wir genug Symbole für Unrecht auf der Welt haben, das finde ich, da ist einerseits relativ oft nachzuweisen, dass das eben einen Hintergrund in antisemitischen Bildern hat, und andererseits, und das ist mir eigentlich noch wichtiger, es hilft halt nicht, den Konflikt beizulegen. Mhm. Weil die andauernde Kommunikation an Israel, dass Frieden erst kommen kann, wenn ihr Staat und ihre Gesellschaft zerstört sind, führt in Israel zum Gegenteil. Es führt dazu, dass wir sagen, okay, dann ist uns komplett egal. Dann ist uns komplett egal, wie ihr denkt, was ihr fühlt, ob ihr lebt, sozusagen. Wir werden uns einfach sozusagen in der Sicht verteidigen gegen diesen Angriff und dabei überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Das ist sozusagen eine nicht gute, nicht sinnvolle und meiner Ansicht nach vor allem auch nicht unterstützenswerte, aber irgendwo nachvollziehbare israelische Reaktion.
Und das genau diese nachvollziehbare israelische Reaktion, die gibt es, und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch auf dieser Seite Israels diesen Gedanken, dass eine Art Selbstbestimmung quasi nur ohne die Palästinenser eigentlich auch möglich ist. Also es ist nicht nur die Reaktion auf die Aggression und auf Menschen, die fordern, dass es Israel nicht geben sollte, sondern es gibt ja quasi auch eine Art Idee, dass der Staat Israel oder dass diese Existenz auch ohne die Existenz der Palästinenser erst gesichert ist.
Ja, das ist insbesondere seit dem 7. Oktober noch sehr viel stärker geworden. Der Zionismus, der israelische Nationalismus und auch, und das ist besonders wichtig, westliche Solidarität mit Israel sind auf einem anderen ideologischen Fundament gebaut als beispielsweise arabischer Nationalismus, Islamismus und die globale Linke. Ich würde sagen, in Israel, wenn wir uns nach aggressiven Ideologien, wenn wir uns nach schädlichen ideologischen Einflüssen oder überhaupt generell nach ideologischen Einflüssen in Israel umschauen wollen, würde ich das Thema des Rassismus in den Zentrum stellen. Das ist tatsächlich ein ganz schade, dass ideologische Strukturen des Rassismus beispielsweise in der deutschen Antisemitismuskritik, die so viel wertvolle Arbeit geleistet hat, mittlerweile fast vollkommen aus dem Blick geraten sind und überhaupt nicht mehr behandelt werden. Also dann gibt es ganze Lehrstühle, die sich mit Rassismus- und Antisemitismusstudien beschäftigen, wo es keinen Rassismusbegriff gibt, was sehr, sehr traurig ist. Während hingegen die Antisemitismuskritik, die dort geübt wird, oft enorm inspirierend sein kann, auch wenn man nicht alles teilen muss, aber das nur so nebenbei. Die ideologische Struktur des Rassismus, wie gesagt, ist nicht die von der Erlösung, ja, durch Beendigung der Macht, sozusagen der bösartigen jüdischen Macht. Es ist nicht die Vision, die Welt könnte ein besserer Ort sein, wenn es die jüdische Macht nicht mehr gäbe. Die Vision des Rassismus ist die Hierarchie. Wir sehen schon seit der frühen zionistischen Bewegung, dass von der einheimischen arabischen Mehrheitsbevölkerung oft sehr abfällig gesprochen wurde, dass sie eben nicht zum ultimativen Bösen erklärt wurde, sondern dass einfach gesagt wurde, deren Wünsche, Aspirationen und Rechte sind schlichtweg egal. Die zählen nicht, ja. Ähnlich wie auf der palästinensischen Seite sind natürlich die persönlichen Gefühle von Bedrohung, Angst und Betroffenheit auch auf der israelischen Seite vollkommen nachzuvollziehen. Dass Menschen nach dem 7. Oktober Angst hatten, dass Menschen nach dem 7. Oktober sozusagen auch das durchaus berechtigte Gefühl hatten, dass dass die Hamas als stärkste und einflussreichste palästinensische Organisation sie individuell töten will. Das ist ja vollkommen richtig. Das ist eine vollkommen rationale Auffassung, dass Menschen es extrem schwer haben, auch wohlmeinende Menschen, wirklich Empathie mit den Menschen in Gaza zu empfinden. Auch das ist etwas, was ich auf der menschlichen Ebene vollkommen nachvollziehen kann, auch wenn es mich sehr, sehr schmerzt. Ja, und die Frage ist jetzt an dieser Stelle eben vor allem, dass natürlich das eigentlich die ideologische Sichtweise auf beiden Seiten auch irgendwo wieder bestätigt, die Vorstellung von Überlegenen und Unterlegenen, ja, wie ich schon gesagt habe. Rassismus ist das Postulat der Hierarchie und Antisemitismus ist der Anspruch, die Unterdrückung zu beseitigen. Das ist natürlich in diesem Konflikt auch einfach, das korrespondiert der Realität. Die eine Seite ist überlegen, die andere Seite wird sozusagen unterdrückt. Jetzt kann man sagen, warum ist das so? Sind die vielleicht selber daran schuld oder wird Israel von den USA unterstützt? Blablabla. Es geht nicht darum. Es geht darum zu sagen, dass so einfache ideologische Narrationen, narrative Strukturen von Ideologien, das Postulat der Überlegenheit im Rassismus und der Anspruch, die Unterdrücker zu besiegen im Antisemitismus, bestätigt werden. Auf den ersten Blick durch das, was dort sozusagen den Konflikt in der materiellen Realität prägt. Und das macht es noch schwerer, das Ganze voneinander zu entwirren. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt im Gespräch sozusagen mit jüdischen Israelis, die eben dann tatsächlich immer darauf hinweisen können, zu sagen, ja, aber fahr doch mal ein arabisches Dorf. Siehst du nicht die Unterlegenheit? Siehst du sozusagen nicht unsere Überlegenheit? Und auf der anderen Seite, eben auf der palästinensischen Seite, siehst du nicht sozusagen, dass sie uns unterdrücken, siehst du nicht diesen Checkpoint, siehst du nicht, wie wir leiden, siehst du nicht, dass wir sozusagen ein Recht haben, mit einem gewaltigen Ruck diese Unterdrückung abzuwerfen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, also diese Gefühle und diese Wahrnehmungen sind erstmal, die korrespondieren oft relativ eng zur Realität. Das Problem sind eben ideologische Strukturen, Antisemitismus, Rassismus, die ich für sehr, sehr wirkmächtig in diesem Konflikt halte, die kommunizieren, die ein bestimmtes Modell der Utopie kommunizieren. Ja, wie würde die bessere Zukunft aussehen? Wie würde die bessere Zukunft aussehen anstatt diesem Krieg? Das wäre auf der einen Seite eben die Abwerfung der jüdischen Herrschaft, das Ende der jüdischen Macht, die Überwältigung der Juden sozusagen als ein altes Motiv, als ein altes Motiv der Welterlösung in der Moderne, das natürlich auch so zum Beispiel die Nazis genauso gesehen haben, die auch immer davon ausgehen, die Juden zu besiegen, ist eine Befreiung für die ganze Welt. Und auf der anderen Seite ist es eben die Vorstellung, bessere Zukunft würde darin aussehen, wenn die Palästinenser vollständig unterdrückt werden, sodass sie vielleicht noch da leben können. Vielleicht müssen wir Gaza jetzt ethnisch säubern, weil das hat ja gesehen, dort können wir diese Hierarchie und diese Sicherheit sozusagen, was ja oft auch als das Gleiche gesehen wird. Das ist ja gerade der Punkt. Sicherheit, Israelis haben sehr berechtigte Sicherheitsinteressen. Aber wo diese Sicherheitsinteressen ideologisch mit Hierarchie gleichgesetzt werden, ja, Sicherheit kann nur kommen durch diese Hierarchie. Da ist es eben kein legitimes Sicherheitsinteresse mehr, ja. Gaza müssen vielleicht eben ethnisch säubern, weil dort ist es nicht möglich, diese Hierarchie aufrechtzuerhalten. Diese Zukunftsvision ist das, was ich sozusagen kritisieren möchte, wo ich Ideologiekritik üben möchte.
Ich glaube, was das Ganze natürlich auch durch den 7. Oktober erschwert hat, sind natürlich dann auch viele Bilder, die dort sich so eingebrannt haben, gerade was diese Hierarchisierung, aber auch was die Idee eines freien Lebens sozusagen bedeutet. Also wenn wir uns diese Bilder nochmal vor Augen führen, dieser jungen Menschen auf dem Festival, die da in absolutem Hedonismus und Freiheit gefeiert haben, eben das, was man ja auch, was auch in Israel sehr stark zelebriert hat, also diese große Lebensfreude, eine große queere und gay Community, die dort in großer Freiheit leben kann, feiern kann. Und dann diese Bilder natürlich, wie sie von diesen Hamas-Kämpfern dann verschleppt wurden. Das ist natürlich auch quasi wie Öl in das Feuer dieses Kampfes.
Genau, aber eben, und das ist eben der entscheidende Punkt, selbst diese Reaktion, selbst die gefühlsmäßige Reaktion von Israelis auf diese furchtbaren Bilder vom 7. Oktober, muss man ideologiekritisch betrachten. Weil das natürlich niemand ist ideologiefrei, ja. Natürlich ist der Impuls zu sagen, wir wollen nicht, dass etwas nochmal passiert, wir werden uns verteidigen, oder etwas darf nicht nochmal passieren, es ist Beweis, dass man mit der anderen Seite nicht zusammenleben kann. Das ist erstmal ein auf der emotionalen Ebene nachvollziehbarer Impuls, so wie ich auch gesagt habe, dass ich Palästinenser, die gesagt haben, wir haben das als einen Moment der Befreiung empfunden, auf eine Weise nachvollziehen kann. Das Problem sind eben, wie gesagt, die ideologischen Strukturen. Und auch da kann man zum Beispiel ganz gut sagen, ich habe mich mit Israelis unterhalten, und auch Leuten, die ich sehr mag und respektiere, darunter auch Offiziere der Reserve, hochrangigere Offiziere der Reserve der israelischen Armee, die mir gesagt haben, die Bilder vom 7. Oktober waren ein Angriff auf die nationale Ehre. Ja, das, also das war ihr sozusagen ihr Gedanke dazu. Sie haben sich in dem Moment entehrt gefühlt. Und Ehre ist natürlich etwas ganz anderes als Selbstschutz oder Angst um sein Leben. Das ist ein sehr, sehr männliches Gefühl. Es ist ein Gefühl, das sozusagen eine Verletzung im Selbstbewusstsein stattgefunden hat, oder dass der Anspruch auf Selbstsicherheit und eigene Stärke oder Dominanz untergraben wird. Und das ist zum Beispiel dann natürlich etwas, das man ideologiekritisch analysieren muss. Ja, also es gibt in so einem Krieg keine unschuldigen Gefühle und Emotionen, und das finde ich immer so absurd, wenn Leute uns versuchen zu verkaufen, ja, die Hamas wehrt sich doch nur, Israel wehrt sich doch nur. Es gibt eben, also there is no moral clarity. Es gibt, also da komme ich viel zu sehr aus der politischen Linken, als dass ich sagen würde, wir haben Kriege, in denen wir absolute Moral Clarity auf einer Seite haben. Der einzige Grund, warum es das eben überhaupt nicht gab in Bezug auf den Holocaust, ist, dass es eben kein Krieg war, sondern eine einseitige Vernichtung. Schon was den Zweiten Weltkrieg angeht, wer würde sagen, dass die Rote Armee mit ihren Kriegsverbrechen in Osteuropa, ja übrigens nicht nur in Deutschland, dass das eine Frage von Moral Clarity gewesen sei. Und dementsprechend ist das natürlich auch hier der Fall. Mhm. Ja.
Und ich glaube, das zieht sich auch nochmal fort, wenn gleich sprechen wir auch über mögliche Lösungen, aber das zieht sich auch nochmal fort, wenn wir auch dann nochmal gucken, wie dieser jetzt aktuelle Konflikt natürlich auch bei uns beobachtet und dokumentiert wird, dass es tatsächlich relativ lange gedauert hat, um überhaupt auch Platz in der deutschen Öffentlichkeit für dieses extreme Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser zu schaffen. Also man hatte das Gefühl, auch in den Medien, in der Debatte hat man so ein bisschen verhuscht darüber gesprochen, während dort sich ja wirklich eine Katastrophe entfaltet hat. Das würdest du auch auf eine gewisse Art von Rassismus zurückführen, oder wie erklärst du dir das?
Der deutsche Diskurs zum Thema Israel-Palästina ist hoffnungslos polarisiert. Und ich glaube eben auch tatsächlich, dass man auch die Polarisierung in Deutschland ganz gut an diesen ideologischen Leitmotiven von Antisemitismus und Rassismus beschreiben kann. Weil du jetzt spezifisch danach gefragt hast, ich muss tatsächlich für mich persönlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals zu meinen Lebzeiten in Deutschland eine solche Welle an genüsslicher Barbarei gesehen habe, wie in der deutschen Israel-Solidarität nach dem 7. Oktober. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, ich habe nie aus Leuten, wo ich gesagt hätte, man könnte sie der deutschen Mitte zuordnen, so viele auch wirklich Freude und Genuss an Vernichtungsfantasien gesehen. Wenn der ehemalige deutsche Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel auf Facebook davon geschwärmt hat, was für ein schöner Parkplatz Gaza werden würde, oder wenn bekannte deutsche Journalisten oder Leute, die in jede deutsche Talkshow eingeladen werden, davon reden, es gibt in Gaza keine Zivilisten. Also wenn zum Beispiel wenn zum Beispiel eine anerkannte Tageszeitung wie die Jüdische Allgemeine sowas titeln kann, es gibt keine Unschuldigen, oder die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig, wo man natürlich eindeutig Vorschub dazu geleistet wird, diesen Menschen zu Kriegszielen zu erklären und dann am Ende zu vertreiben. Wer nicht getötet ist, wird dann vertrieben, weil sie sind ja auch schuldig. Das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr schockiert hat. Und ich frage mich auch ein bisschen, wie man das jetzt ideologisch in alles einordnen kann. Also zum Teil wird es sicherlich die Vorstellung sein, wir befinden uns in einem Zivilisationskampf mit dem Islam. Es passt sehr, sehr gut zu den Diskussionen um die Probleme von Masseneinwanderung und Flucht, dass man eben sagt, schau auf unseren Straßen, benehmen sie sich schlecht, dort benehmen sie sich schlecht, und Israel hat jetzt das Gegenmittel, nämlich Gewalt. Wir müssen auch hier in Deutschland mal wieder den eisernen Besen rausholen, dann auskehren, und Israel zeigt uns jetzt, wie man das macht. Also nicht zufällig hat ja vor ein paar Tagen ein konservativer britischer Journalist, nachdem es zu diesen auch ziemlich erbärmlichen und ekligen Gesängen Death to the IDF gekommen ist auf dem Glastonbury Festival in Großbritannien. Ich finde das deswegen so erbärmlich, weil es natürlich auch wieder hier die Vorstellung ist, man könnte in diesem Konflikt den Frieden durch nur noch mehr Krieg und noch mehr Mord erreichen. Also es ist gar nicht mehr der Versuch einer Friedenslösung. Aber dass danach ein britischer konservativer Journalist geschrieben hat, die Lösung für dieses Problem wäre doch eigentlich mal in Glastonbury so aufzuräumen wie die IDF, nämlich mit Bomben oder mit Atombomben tatsächlich. Also das zeigt, Israel wird sozusagen quasi zum Vorbild als Vorbild im Zivilisationskampf gegen den Islam, gegen die dritte Welt, was auch immer, gesehen, als Speerspitze. Was im Übrigen auch, das ist nochmal so ein Punkt. Wir hatten in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Diskussionen. Die meisten sind völlig am Thema vorbeigegangen, ob Israelis jetzt eigentlich Weiße, westliche Weiße sind. Und ich fand die Diskussion deswegen so relativ absurd, weil ethnisch gesehen sind Israelis natürlich größtenteils nicht weiß. Aber im Diskurs kann man doch sehen, dass eigentlich beide Seiten, nämlich die israel-solidarische und die israel-feindliche Seite, Israel ist doch sehr stark als weiß konstruieren. Nämlich die einen konstruieren Israelis als Symbolisierung des Westens im negativen Sinne und die anderen konstruieren Israelis als Symbolisierung des Westens im positiven Sinne. Und beides, wenn man sich mal vor Augen hält, dass Weißsein ja eigentlich keine ethnische Kategorie ist, sondern vielmehr eben auch ein soziales Konstrukt, dann kommt man zum Schluss, vielleicht sind Israelis doch nicht nur weiß, sondern sogar ultra-weiß. Nur eben nicht in der Hinsicht, dass sie nur eben in einer ideologiekritischen Sichtweise, die hinterfragt, wie solche Konstruktionen ablaufen. Und in dieser Hinsicht kann man sagen, dass man auch beide Seiten in Deutschland kritisieren kann. Wie gesagt, du hattest ja gefragt nach der Israel-Solidarität. Der eine Aspekt, den habe ich schon genannt, die Vorstellung von Israel als Vorbild dafür, wie man sozusagen mit den Muslimen umgehen solle. Das ist, glaube ich, relativ relevant. Andererseits spielt in Deutschland allerdings auch sicher eine Rolle, das ist natürlich jetzt etwas kontrovers, wenn man das so sagt, aber dass es in Deutschland auch ein bestimmtes, insbesondere, ich würde mal sagen, etwas konservativeres Milieu gibt, das davon ausgeht, und das würde ich insbesondere in das Phänomen der zeitgenössischen Identitätspolitik einordnen, die sagt, aus der deutschen Geschichte speist sich jetzt sozusagen die Notwendigkeit einer Solidarität mit Israel, koste was es wolle. Oder wir müssen mit Israel solidarisch sein, wegen dem, was Deutschland den Juden angetan hat. Und ich persönlich würde, tatsächlich dazu habe ich eine relativ radikale Meinung, ich persönlich würde sagen, dass das überhaupt nicht, also gar keine Rolle spielen sollte in der politischen Unterstützung von einem Nationalstaat. Ich halte das für ein identitätspolitisches Argument, das man im weitesten Sinne auch mit dem sogenannten Standortdenken gleichsetzen kann. Also dass man sagt, Israelis sind weniger verantwortlich dafür, dass zum Beispiel unsere Solidarität mit ihnen sich auf ihre eigenen Taten bezieht, als andere wegen dem, wie ihre Identität historisch geworden ist oder wie unsere Identität historisch geworden ist, welche Verbrechen sozusagen in der Vergangenheit passiert sind, weil das ja letztendlich darauf hinauslaufen würde, eben zu sagen, Israelis sind nicht verantwortlich für das, was sie tun, sondern sie sind in geringerem Maße als andere Menschen dafür verantwortlich, was sie selber tun und für ihre Taten Rechenschaft abzulegen, wegen der Beschaffenheit ihrer Identität, ja. Das halte ich für vollkommen sinnlos. Ich bin der Ansicht, wenn man sich für Israel-Solidarität aussprechen will, ist das beste Argument auf jeden Fall die globale antisemitische Bedrohung, die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, wenn man sagt, wir unterstützen Israel mit Waffen, weil ein ganzes Bündnis in der Region sich zum Anspruch gemacht hatte, Israel zu zerstören, dann ist das ein vollkommen rationales Argument. Ich bin eigentlich der Ansicht, dass man die deutsche Geschichte dabei so weit eigentlich weitgehend fast vollständig hinauslassen sollte, weil es eben letztendlich ein identitätspolitisches Argument ist, dass jüdische Menschen nicht nach ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft bewerten möchte, sondern nach ihrer Vergangenheit, was ich immer für problematisch halte. Übrigens gilt das Gleiche natürlich auch für Palästinenser. Also ich bin da sehr, sehr deutlich, wenn ich sage, ja, scheiß auf diese Geschichte, scheiß auf das historische Leid als Argument dafür, warum ihr jetzt diese und jene Solidarität verdient hättet. Mich interessiert quasi ausschließlich, ich habe mich da auch ein bisschen radikalisiert, mich interessiert überhaupt nicht mehr die Nakba von 1948. Mich interessieren positive Zukunftslösungen. Und wenn es eine positive Zukunftsvision gibt, dann rede ich auch sehr gerne und sehr, sehr viel und mit sehr, sehr Empathie über das historische Leid des palästinensischen Volkes. Aber wenn es diese positive Zukunftsvision nicht gibt, dann ist der Verweis auf das historische Leid einfach nur eine Ablenkung. Ja, weil das nützt uns nichts, darüber zu reden. Damit kann man vielleicht emotional rechtfertigen, warum Leute so und so geworden sind. Aber das wird uns nicht zu einer besseren Zukunft führen. Und dann ist mir das auch, dann empfinde ich das quasi schon als emotionale Manipulation.
Dann lass uns doch jetzt mal ganz zum Schluss wenigstens ein wenig in diese positive Zukunft sehen. Und natürlich jetzt im Anschluss an alles, was wir gehört haben von dir, muss man ja sagen, der nächstlegende Schluss ist, dass man sagt, diese ganzen Ideologien müssen quasi durch eine neue Maxime ersetzt werden. Die Menschen wollen natürlich eigentlich an etwas sich festhalten, was in irgendeiner Form allgemein gültig ist, was ein Narrativ ist, was einem auch sozusagen auch wieder immer Rückkehr bietet zu, was ist jetzt genau mein Leitmotiv? Und wie könnte das aussehen in dieser Form? Wo ist sozusagen zwei Existenzen, die erst einmal davon ausgehen, dass es die andere nicht geben sollte. Wie könnte diese neue Maxime vielleicht klingen?
Ich habe mir da tatsächlich mal eine Maxime zu überlegt, wie wir versuchen könnten, rational auf den Konflikt zu schauen. Dies allerdings, und das ist sozusagen auch sozusagen vielleicht das Neue an dem Anspruch, diese Maxime geht nicht davon aus, dass wir mehr Empathie üben sollten, sondern im Grunde davon, dass wir weniger Empathie üben sollten. Ich spitze das jetzt mal provokativ zu, nämlich dass eben das Leid und die Sicherheitsbedürfnisse und die Unsicherheit der Menschen natürlich in der realen Welt immer eine wichtige Rolle spielen, aber bei der Formulierung einer Zukunftsvision nicht das Entscheidende sein dürfen eigentlich. Eine Zukunftsvision darf kein Nullsummenspiel sein. Und ich habe deswegen überlegt, was sind die beiden größten Faktoren, die eben so ein Nullsummenspiel in diesem Konflikt begünstigen und was können wir dagegen tun. Also ich möchte diesen Vorschlag einer Vision ganz dezidiert nicht verstanden wissen als Aufforderung oder Befehl an Israelis und Palästinenser, weil mir vollkommen klar ist, dass man da viel zu, also das wäre meiner Ansicht nach vermessen, wenn ich das so als Forderung stellen würde. Ich würde aber sagen, Menschen, die sich mit Israel oder mit Palästina solidarisieren oder die sich fragen, wie sie sich mit beiden Seiten, so gut es geht, solidarisieren können, sollten diesen Konflikt angehen nach dem Prinzip des First Principle Thinkings. First Principle Thinkings, das ist so ein Internetbegriff, das kann man vielleicht Deutschen ganz gut erklären, wenn man sagt, das ist so ein bisschen wie Immanuel Kant, die allgemeine Maxime des Handelns. Also wir sollten ein Prinzip haben, was diesen Konflikt angeht, und von diesem einen Prinzip sollte sich alles andere ableiten lassen. Also das heißt, das Prinzip, was ich jetzt erläutere, sollte hierarchisch über allen anderen Prinzipien stehen. Also alle meiner Ansicht nach sollten alle Gedanken und Vorschläge und Wünsche bezüglich des Israel-Palästina-Konflikts dieser einen Maxime untergeordnet sein. Sie müssen mit ihr kompatibel sein, sonst sind sie falsch. Und das ist das friedliche Zusammenleben beider Völker in dem Land. Das klingt natürlich jetzt noch total banal. Nichts könnte banaler sein. Friedliches Zusammenleben, das sagen ja alle. Selbst genügend Hamas-Anhänger und Kahanisten reden vom friedlichen Zusammenleben, wenn nur die andere Seite endlich mal sozusagen täte, was sie wollen. Das ist eine andere Sache. Was ich damit meine, ist, dass wir die beiden großen ideologischen Prinzipien von Israelis und Palästinensern eben auch unter diese Maxime unterordnen müssen. Und das ist einerseits die Befreiung Palästinas und andererseits die jüdische Souveränität. Das bedeutet, wenn wir uns die Befreiung Palästinas anschauen, dass keine Bewegung, keine Idee und keine Form von sogenanntem Widerstand, die das friedliche Zusammenleben beider Völker nicht an die Spitze stellt, unterstützt werden könnte. Ja, es gibt nämlich viele Leute, und das ist ja eben gerade der Punkt bei Linken, die Hamas unterstützen, die sagen, natürlich sind wir keine ideologischen Fans der Hamas, also das sagen quasi alle Linken, die dann dort mit sich das rote Dreieck von der Hamas ins Profil setzen. Natürlich seien sie keine ideologischen Freunde der Hamas, aber die Hamas sei eine Befreiungsbewegung. Und nach der Befreiung Palästinas durch den bewaffneten Widerstand könne man auch darüber nachdenken, was jetzt reformiert werden müsse an Bewegungen wie der Hamas. Und ich sage, nein, das ist genau falschrum gedacht. Jede Bewegung, die eben nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker ins Zentrum stellt, darf keinerlei Solidarität erfahren, sondern muss bekämpft werden. Ja? Und wer das anders sieht, der ist gar nicht in Wahrheit für das friedliche Zusammenleben beider Völker, sondern der ist vielleicht für die Befreiung Palästinas. Aber ich würde eben sagen, für die Befreiung Palästinas zu sein, ist nichts wert, wenn nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker das erste und zentrale Ziel bei jeder Idee der Befreiung Palästinas ist. Ja? Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, ich bin für eine Einstaatenlösung zur Befreiung Palästinas. Aber mein erster Feind für mich zum Beispiel als jemand, der Palästina unterstützt, wären die palästinensischen Bewegungen, die dieses Ziel unmöglich machen wollen. Dann würde ich sagen, ja, das ist eine sinnvolle Sichtweise. Ja. Also es ist kein Problem, sich für eine Einstaatenlösung einzusetzen, solange man eben ausschließt, dass man dieses Ziel erreichen möchte über die gewaltsame Zerstörung von Israel. Ja. Weil dann das friedliche Zusammenleben beider Völker vielleicht, also vielleicht ist es immer noch ein unrealistischer Wunschtraum, aber es ist auf jeden Fall kein Rezept mehr zu weiterem Krieg, wenn die Befreiung Palästinas im Sinne der sogenannten Ein-Staaten-Lösung unter das friedliche Zusammenleben beider Völker eingeordnet ist und man daher jede Methode der Befreiung Palästinas ausschließt, die das friedliche Zusammenleben beider Völker gefährden könnte. Das ist das eine. Das andere ist die jüdische Souveränität. Und ich will an dieser Stelle natürlich nicht sagen, dass jüdische Souveränität und eine Friedenslösung sich notwendig ausschließen. Ich glaube persönlich, dass das eigentlich nur als Kompromiss erreicht werden kann. Aber es geht darum, was hier das erste Prinzip ist. Weil es muss ja andererseits klar sein, wenn das oberste Prinzip in diesem Konflikt die jüdische Souveränität ist, dann müsste man, wenn man das jetzt mal als logischen Gedankengang weiterführt, quasi alles unterstützen, was die jüdische Souveränität aufrechterhält. Man müsste auch sagen, man muss sich ja fragen, wo endet sozusagen das Prinzip der Solidarität der jüdischen Souveränität? Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass in Gaza eine ethnische Säuberung stattfindet, also vorgestern hat der israelische Verteidigungsminister Kommentare gemacht, es wäre sozusagen so eine Art Zeltlager gebaut für Palästinenser in Gaza mit dem Ziel, die sozusagen zu transferieren zu ihrer Deportation in Drittstaaten. Wenn das sozusagen notwendig ist zur Aufrechterhaltung der jüdischen Souveränität, dann verstößt die jüdische Souveränität eindeutig gegen das Prinzip des friedlichen Zusammenlebens beider Völker und kann daher auch nicht mehr priorisiert werden. Ja, das heißt nicht, dass wir uns dann direkt anfangen sollten, gegen Israel zu kämpfen, aber das heißt, das politische, und das ist übrigens auch eine Sache, die im deutschen Diskurs ganz, ganz oft passiert ist, dass politische Positionen, deren oberstes Ziel der Schutz Israels als jüdischem Schutzraum ist, sehr schnell dahin zu gehen, zu sagen, die Methoden, die angewendet werden in der Realität, um diesen jüdischen Schutzraum zu sichern, sind vielleicht schlimm, aber der Zweck heiligt hier die Mittel. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz klar, nein, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und das friedliche Zusammenleben beider Völker ist wichtiger als jüdische Souveränität. Und wenn die israelische Regierung sich zur Aufrechterhaltung von jüdischer Souveränität beispielsweise entschließt, einen Völkermord zu begehen, dann ist ganz klar die jüdische Souveränität sehr, sehr viel weniger wert als der Versuch, das zu verhindern. Ja? Und dann müsste man sich selbstverständlich auch, muss man sich selbstverständlich auch entsolidarisieren.
Und ich glaube, ein gutes Hilfsmittel hast du auch gerade noch mal genannt, vor allem wenn man sich fragt, wie kann man jetzt auch, wenn man nicht vor Ort betroffen ist, wie kann man zu diesem Konflikt stehen? Weil er lässt natürlich Menschen auf der ganzen Welt über alles andere als gleichgültig, ist dieser Hinweis auf die Empathie ein wenig zu verzichten. Weil du natürlich auch wunderbar beschrieben hast, dass Empathie absolut selektiv und gerade in einem so ideologisch aufgeladenen Konflikt sehr, sehr selektiv dann ausgelebt wird.
Ja, absolut. Ich habe mir dazu meinen Begriff überlegt, den Begriff der räuberischen Empathie. Das gibt es natürlich überall, in allen Konflikten, aber in diesem Konflikt ist durch diese unglaubliche Aufmerksamkeitsökonomie die Möglichkeit zur räuberischen Empathie für beide Seiten noch viel größer. Man kann das ganz gut sehen. Sehr, sehr viele Menschen in Israel oder israel-solidarische Menschen global haben als Reaktion auf die eigentlich schon lange bekannte, aber die endgültige Bestätigung, dass die beiden, dass die Kinder der Bibas-Familie ermordet wurden von der Hamas, gesagt, das beweist jetzt sozusagen, mit diesen Bestien kann es kein Zusammenleben geben. Gaza muss vernichtet werden, die Menschen müssen deportiert werden. Wer überlebt, soll verschwinden. Und man muss natürlich an dieser Stelle sagen, das ist Leichenschändung, das ist ideologische Leichenschändung. Das schreckliche Schicksal von diesen Kindern ist in keiner Weise der Beweis für irgendeine politische Zukunftsvision. Politische Zukunftsvisionen können sich nicht an den Symbolen von toten Kindern hochziehen. Sie müssen auf eigenen Füßen stehen können. Sie müssen glaubhaft machen können, dass wirklich eine bessere Zukunft entsteht. Und der Tod der Bibas-Kinder wurde in dieser Hinsicht sehr oft verwendet, um uns sozusagen um unseren Blick mit durch Empathie mit toten Kindern, das ist natürlich etwas Furchtbares, zu vernebeln und auch um ganz klar emotional zu manipulieren. Mhm. Das Gleiche geschieht natürlich allerdings auch mit den natürlich zahlenmäßig viel, viel höheren Todesopfern in Gaza. Mit den sterbenden Kindern, den sterbenden Zivilisten, wenn die als Argument genommen werden, der bewaffnete Widerstand muss weitergehen, weil in Gaza Zivilisten sterben, da muss man sich fragen, aber Moment mal, ist es nicht vielleicht so, und bei dem Punkt bin ich auch sehr, sehr radikal, dass die Hamas sich ganz gezielt, sehr, sehr systematisch und absichtlich hinter den Zivilisten versteckt und dass die Hamas, dass die gesamte Kriegsstrategie der Hamas darauf ausgelegt ist, die eigenen zivilen Opfer vielleicht nicht zu maximieren, aber in Kauf zu nehmen, um damit internationalen Druck gegen Israel zu erzeugen in einer Art perversen Version von dem, was die amerikanische Bürgerrechtsbewegung das moralische Judo genannt hat. Also die amerikanische Bürgerrechtsbewegung hat Kinder, junge Menschen hingeschickt und die wurden dann von amerikanischen Soldaten verprügelt. Und das hat sozusagen weltweit für Stimmung gegen Amerika gesorgt. Ein ähnliches Prinzip möchte die Hamas auch anwenden, nur eben in perverser Weise, weil die Hamas eben keinen gewaltsamen Widerstand für ein friedliches Zusammenleben macht, wie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, sondern Israelis abschlachtet, um eine islamische Herrschaft zu errichten. Mhm. Und im Übrigen auch keine freiwilligen Aktivisten hinschickt, sondern gleich die ganze Zivilbevölkerung als Geisel genommen hat. Da muss man auch sagen, also Bilder der Zivilbevölkerung in Gaza, die dann verwendet werden, um die Ermordung von Israelis zu rechtfertigen oder die Fortführung dieses Krieges durch die Hamas, ist auch vollkommen absurd, weil eigentlich also das Leiden der Zivilisten in Gaza ist ja an erster Stelle erstmal eine humanitäre Frage. Wer die Bilder des Leids aus Gaza benutzt, um nun auch noch eine Fortführung des Krieges und nun auch noch mehr Tötung oder Morde von Israelis zu fordern, missbraucht natürlich auch die zivilen Opfer aus Gaza, insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Hamas, und da bin ich, bei dem Punkt bin ich auch durchaus radikal, natürlich in ihrer Kriegsstrategie absolut und sehr bewusst darauf baut, die zivilen Opfer in Gaza vielleicht nicht bewusst zu maximieren, wie das manchmal behauptet wird, aber auszunutzen, um damit global Stimmung gegen Israel zu machen. Also die Toten in, das zivile Leid in Gaza ist eine der wichtigsten Waffen der Hamas. Und die sehen das auch so, nutzen das, setzen das auch gezielt so ein, weil sie eben sonst nicht so viele Waffen gegen Israel haben. Und das ist besonders furchtbar. Man könnte das vielleicht beschreiben als so eine Art perverse Parodie von dem, was die amerikanische Bürgerrechtsbewegung das moralische Judo genannt hat, als sie nämlich absichtlich dafür gesorgt haben, dass Bürgerrechtler, auch junge Menschen verprügelt wurden von amerikanischen Polizisten, um damit Stimmung zu machen gegen das rassistische System. Hier wird das Ganze allerdings nicht verwendet, um für Gleichberechtigung zu kämpfen mit gewaltfreien Mitteln, sondern hier wird das Ganze verwendet, um mit gewaltsamen Mitteln, mit mörderischen Mitteln für eine islamische Vorherrschaft zu kämpfen. Und deshalb besonders auffallend pervers. Da muss man halt ganz klar sagen, also wer Kinder aus Gaza zitiert, um die Hamas zu unterstützen, die absichtlich diese Kriegssituation herbeigeführt hat und ja immer noch mitspielt, weil sie sich weigert, aufzugeben und abzuziehen. Ja, wenn man sagt, der Krieg in Gaza ist die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit, dann muss man sagen, für eine humanitäre Katastrophe muss die Lösung erst einmal eine Beendigung der humanitären Notlage sein. Ja, man kann dann sagen, dann soll die Hamas sofort aufgeben und abziehen, dann wäre die humanitäre Notlage nämlich erst einmal gemildert. Meiner Ansicht nach, man kann natürlich vielleicht dann sagen, das wäre ungerecht, weil der palästinensische Widerstand ein Recht auf Widerstand hat und sich durchsetzen sollte in den eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen. Aber es muss dann ja klar sein, dass diese politische Gerechtigkeit und die humanitäre Notlage in Gaza zwei verschiedene Dinge sind. Und man muss sich fragen, ist diese Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des palästinensischen Widerstandes für mich Grund genug, dieses Leid der Zivilbevölkerung dem dann natürlich in dieser Weltsicht Israel trotzdem schuld wäre, aber um das bedingungslos fortzuführen.
Ja, unser Podcast widmet sich ja den Abraham Accords und sie von allen Seiten zum Teil so zu betrachten. Und das ist natürlich sozusagen jetzt kein adäquates Gegenstück gegen das, was du meintest, mit einer von Kant inspirierten Maxime, die dort sozusagen gelebt werden könnte. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Idee dieser Abkommen auch eigentlich sehr radikal, die Koexistenz tatsächlich ins Zentrum zu stellen. Also wirklich zu überlegen, wie kann es ein Zusammenleben und so auch sogar eine Kooperation in der Region geben, und die Überwindung natürlich dann auch von Feindbildern dadurch behelfen. Wie siehst du oder wie blickst du auf diese Idee dieser Abraham Accords im Sinne dieses eines ersten Beispiels vielleicht von Koexistenz?
Ich habe dazu eine Hoffnung und eine Warnung. Ich glaube, ich fange mal mit der Hoffnung an. Ich bin der Ansicht, dass israelisch-arabisch, israelisch-muslimisch, israelisch-palästinensischer Frieden erstmal grundsätzlich eine gute Sache ist. Und dass diese Idee, das Problem ist, Palästina ist in einer ganz, ganz negativen und problematischen Art und Weise der Gründungsmythos des modernen Islamismus und des arabischen Nationalismus. Ja, die Befreiung Palästinas, ist das Symbol für die politische Einheit von Islamismus und arabischem Nationalismus. Und diese politische Einheit ist eben das Kernziel dieser beiden Bewegungen. Und daher muss im Grunde der Kampf sozusagen für Palästina weitergehen, solange arabischer Nationalismus und Islamismus eine Rolle spielen. Und das ist absolut katastrophal, weil darunter leiden an erster Stelle die Palästinenser, an zweiter Stelle die Israelis und an dritter Stelle die ganze Region, die gefangen ist in einer revisionistischen Ideologie, die in der Rückgängigmachung der Vergangenheit die glorreiche Zukunft sieht. Wie gesagt, es geht mir hier ganz oft um Zukunftsvisionen und die sind nun äußerst negativ beim arabischen Nationalismus und beim Islamismus, also negativ im wortwörtlichen Sinne, die sind sehr rückwärtsgewandt. Und in der Hinsicht ist das Paradigma der Abraham Accords meiner Ansicht nach etwas Gutes, insofern, als dass es diese Idee von der Revision Israel-Palästinas als politischen Gründungsmythos der ganzen Region unterläuft und sagt, unser Gründungsmythos ist nicht die Wiedererlangung von historischer Gerechtigkeit für unsere größere Imagined Community und wenn wir dabei alle sterben oder vor allem, wenn dabei alle Palästinenser sterben, wenn die sollen dafür alle sozusagen sich opfern, woran ja leider auch durchaus viele Palästinenser glauben. Also ich habe genug Leute getroffen in Ost-Jerusalem, die mir gesagt haben, 50.000 Märtyrer in Gaza sind nicht genug, wir gehen bis 2 Millionen. Also das haben mir tatsächlich genügend Leute so gesagt. Und da ist hingegen sozusagen der Paradigmenwechsel hin zu die Maxime unserer Region ist eben nicht, der Gründungsmythos unserer Region sollte nicht mehr Islamismus und arabischer Nationalismus sein und Palästina als Symbol des aufopfernden Kampfes für diese Vision, sondern Entwicklung und nationalstaatliche Sicherheit, wirtschaftliche Prosperität, das finde ich äußerst gut. Da bin ich an dieser Stelle auch, was konkrete Politik angeht, kann ich gerne mal sehr, sehr konservativ werden und sagen, die linken Visionen für den Nahen Osten, die eben immer mit antikolonialem Widerstand zu tun hatten, die haben gerade im Nahen Osten einfach, und wenn es doch nur ist, weil der amerikanische Imperialismus so hartnäckig ist in der Region, nehmen wir das einfach mal an. Es hat auf jeden Fall nicht zu einem guten Leben für die Menschen geführt. Und deswegen sehe ich da keine bessere Zukunft. Und da ist das Paradigma der Abraham Accords auf jeden Fall eine positivere Zukunftsvision. Aber, und das ist sozusagen die Warnung, was wir derzeit sehen, und das ist insbesondere auch ein großes ideologisches Problem im arabischen Golf, ist, dass diese Vision von nationalstaatlicher Sicherheit, Zusammenarbeit, Frieden und Entwicklung nicht auf Basis eines, ich würde mal sagen, menschenrechtlich orientierten Modells getroffen wird, sondern auf Basis eben von auch hierarchischen und man könnte sagen nietzscheanischen Modellen. Was meine ich jetzt mit Nietzscheanismus? Einer der Kerngedanken von Friedrich Nietzsches Philosophie war letztendlich, dass Macht Recht schafft. Also Macht ist gut, Stärke ist gut. Also Friedrich Nietzsche hat gesagt, wenn ich auf jemanden drauf trample, dann stehe ich danach ja höher. Ich stehe ja sozusagen, so ganz platt gesagt, ich stehe ja auf seinem Leib und dadurch habe ich mich selbst erhöht und damit habe ich sozusagen etwas Großes geschaffen. Ich bin ja größer geworden sozusagen, also ganz, ganz platt gesagt. Und diese Form von Ideologie ist leider auch auf dem Vormarsch und Israel, wie ich schon gesagt habe, Israel wird auch geradezu global immer mehr zum Symbol dafür, zu sagen, dass sozusagen das Macht und Stärke und Überlegenheit Werte für sich sind und dass eben Gerechtigkeit, Ausgleich, Mitleid keinen Platz haben sollten in der Politik. und dass man dafür in den Jahren der Liberalitätsduselei viel zu viel gehabt hätte oder der ewigen Menschenrechtsdiskurse, die den Nahen Osten leider tatsächlich auch kaum weitergebracht haben, aber dass man das jetzt alles abschaffen solle. Israel ist hochtechnologisch entwickelt, Israel ist wirtschaftlich dynamisch, militärisch überlegen. Das ist ein ganz großes Vorteil, so sollen alle sein. Und die Palästinenser sind ewig gestrig, schwach, sie haben wirtschaftlich nichts zu bieten, deswegen sollen wir sie vergessen. Das ist letztendlich eine, wir kommen hier wieder zu diesem Begriff zurück, eine rassistische Sichtweise, die davon ausgeht, dass menschliche Hierarchien die reicheren, schwächeren, ärmeren, stärkeren, überlegenen, unterlegenen Gruppen nicht ein abstraktes Problem darstellt, dass wir zumindest in unserem politischen Vorstellungshorizont versuchen sollten zu bekämpfen. Also dass wir selbst das Ideal einer gleichberechtigten und gerechten Welt aufgeben sollten zugunsten eben von einem nietzscheanischen Sozialdarwinismus, in dem Israel eben als Top-Dog sozusagen den großen Gewinner darstellt, dem man nacheifern solle. Das ist die große Gefahr des Abraham-Accords-Modells meiner Ansicht nach, dass es zu einer reinen Verehrung von Gewalt und Macht wird, dass man sagt, wir schließen uns Israel an, weil Israel stark ist und nicht, weil Israel eine tatsächlich gerechtere Zukunft für die Welt bieten kann, ja, sondern weil Israel ein Rollenmodell des Egoismus sozusagen wird. Und das Problem ist natürlich auch, dass diese Vorstellung Israel selber durchaus weit verbreitet ist. Und dass man sich eben, und das ist auch wieder so eine Sache, je mehr man sich einfach einen Frieden auf Basis dieses Modells mit der arabischen Welt vorstellen kann, desto mehr sinkt natürlich auch in Israel die Bereitschaft, auch nur über Gerechtigkeit für die Palästinenser auch noch nachzudenken, weil man sozusagen der Ansicht ist, es funktioniert ja so am besten. Ich habe darüber erst letztens, also ich komme jetzt zum Schluss, ich habe darüber erst letztens ein Essay gelesen von einem in einem bekannten amerikanisch, ich glaube, es ist ein amerikanisch, also oder ist auf jeden Fall englischsprachig. Es ist ein Online-Magazin, das sich hauptsächlich mit Israel und jüdischen Themen beschäftigt. Da hat dann ein Essayist einen unglaublich langen Text geschrieben, in dem letztendlich argumentiert wurde, Israel sollte den Palästinensern keine Rechte geben, weil diese Form von Stärke und Macht ist es, das global respektiert wird. Wenn wir Kompromisse mit den Palästinensern machen würden, würden wir schwach aussehen. Und es ging ja nicht nur darum, dann würden wir auch angegriffen werden, sondern es wurde auch gesagt, dann taugen wir nicht mehr als Vorbild für den starken Nationalstaat. Und der starke Nationalstaat ist das Modell der Zukunft. Und Israel muss das Licht unter den Völkern sein. Und das Licht unter den Völkern kann Israel nur sein, wenn es die Palästinenser unterdrückt. Und damit das Ideal eines Nationalstaats, der seine eigenen Interessen kraftvoll durchsetzt, erfüllt. Also ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber es war ungefähr die Argumentation. Das ist, glaube ich, die Gefahr im Paradigma der Abraham Accords.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Tom. Das war wirklich eine wirklich tolle Reise mit dir. Und ich glaube auch in jeglicher Hinsicht ausgeglichen, informativ und vielleicht auch mit einem ganz klitzekleinen Ausblick am Ende, wie es vielleicht einen Ausweg geben könnte. Wir danken dir sehr, dass du heute da warst. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, liebe Sheila. Ich freue mich, dass ich heute hier sein konnte.
Und hier noch ein paar Gedanken zum Ende dieser Folge. Eine zentrale Erkenntnis ist tatsächlich die von der Bedeutung von Ideologien in diesen aktuellen Konflikten und wie wenig wir uns eigentlich darüber Gedanken machen. Ideologien geben erst einmal Halt, sie strukturieren unsere Wahrnehmung, sie geben ein gewisses Maß an Orientierung, aber sie führen eben selten wirklich in die Zukunft, weil die Zukunft Veränderungen innehat. Für Menschen, die ideologisch denken und handeln, für die ist es dann eben oft auch schwer, in diese Zukunft zu gehen mit Verständnis und sich auf den Weg zum Beispiel von Verständigung zu machen. Eher führen Ideologien zu Abgrenzung und zu Verhärtung. Auch die Gedanken zu Empathie sind bemerkenswert gewesen. Empathie ist nicht automatisch friedensfördernd. Entscheidend ist, ob sie zur Differenzierung beiträgt oder zur einseitigen Parteinahme wird. Wer wirklich praktische Wege zum Frieden sucht, muss bereit sein, Ideologien kritisch zu hinterfragen, Komplexitäten dabei auszuhalten und Empathie wirklich verantwortungsvoll einzusetzen. Vielen Dank an Tom Würdemann für seine klaren Impulse und vielen Dank an alle, die zuhören, teilen und mitdenken. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen und euch, kommt gut durch diese Welt.